Mein ganzes Leben gebe ich dir, das taugt mir so, dass wir das Lied jetzt gesungen haben, weil wir lesen heute über Ruth im Buch Ruth. Und Ruth ist eine Frau, die ihr ganzes Leben dem Herrn gegeben hat. Das hat super dazu gepasst, danke, dass ihr das ausgesucht habt. Wir lesen über Ruth und das ist eine Liebesgeschichte mit einem Happy End. Ich bin echt begeistert von dem Buch Ruth. Das ist so super. Und wir werden es nur überfliegen jetzt, aber ich hoffe, dass du zu Hause dich nochmal hinsetzt und eine Kerze anzündest und das ganze Buch voll Genuss durchliest. Ruth ist die menschliche Hauptperson im Buch Ruth im Alten Testament. Das befindet sich in unseren Bibeln zwischen dem Buch der Richter und dem ersten Buch Samuel. Oder in deiner Bibel vielleicht unter dem Buchstaben R auf deiner App. Also wenn du eine Bibel dabei hast oder ein Handy, dann starte sie bzw. schlag sie auf. Ruth ist eben die menschliche Hauptperson und sie ist eine der fünf Mütter von Jesus. Eine der fünf Frauen, die der Evangelist Matthäus im Stammbaum von Jesus Christus hervorleuchten lässt. Lesen wir also miteinander über Ruth, die Moabiterin aus dem Stammbaum des Christkindes. Und es ist eine herrliche Liebesgeschichte, es ist fast wie ein Hollywood-Film, auch wenn Ruth sich nicht ans Drehbuch hält. Zuerst schaut es wirklich schlecht aus, es fängt an mit Liebe im Chaos. Das Kapitel 1, Liebe im Chaos. Ich lese euch mal die ersten paar Verse vor. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Juda, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Mann Naomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau Naomi blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Es war eine Chaoszeit. Es war die Zeit der Richter mit ihrem ganzen politischen Chaos. Es war eine Flüchtlingszeit. Elimelech und Naomi waren Wirtschaftsflüchtlinge. Und sie sind ausgerechnet zu ihren Feinden nach Moab gezogen, geflohen. Es war eine Trauerzeit. Elimelech und die beiden Söhne sterben. Naomi und ihre Schwiegertöchter bleiben allein zurück. Naomi fühlt sich leer und bitter und gestraft. Das kannst du in den Versen 20 bis 22 lesen. In der Situation will Naomi zurück nach Bethlehem, zurück zu ihren Verwandten. Sie schickt ihre Schwiegertöchter weg in den Versen 8 und 10. Naomi sagte zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade oder Liebe, könnte man da auch übersetzen, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten. In diesem Chaos sehen wir, dass Naomi und ihre Schwiegertöchter sich geliebt haben. Ruth geht mit Naomi mit. Vers 16 und 17, da sagt Ruth, aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir umzukehren, denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Also mitten in diesem Gefühlschaos, in der Trauer, in der Angst, in der Hoffnungslosigkeit ist Liebe da. Ruth liebt Naomi. Und Ruth liebt Gott. Sie kennt Gott. Sie kennt seinen Namen. Sie unterstellt sich Gottes Herrschaft. Die Liebe zu Gott und zu Naomi bringt Ruth in ein fremdes Land als Ausländerin, ohne Geld. Liebe im Chaos, in diesem Chaos der Richterzeit, in Hunger, Trauer, Fremdheit, Zukunftsangst. Ruth liebt Gott, den Herrn. Und wer Gott liebt, der liebt auch die Menschen, auch die Schwiegermutter. Und den Schwiegersohn und die Schwiegertochter und die Nachbarn und die anderen Menschen in der Gemeinde. Ruth vertraut Gott und geht los ins Unbekannte, aus Liebe. Das war das Kapitel 1 im Schnelldurchgang. Lest es zu Hause in Ruhe durch. Das ist so super. Liebe im Chaos. Es geht weiter mit Liebe in Aktion. Das ist das Kapitel 2, Liebe in Aktion. Liebe ist keine abstrakte Idee, sondern eine Handlung. Liebe ist aktiv. Liebe geht hin. Liebe gibt her. Ruth bringt da alles ins Rollen in Vers 2, Kapitel 2, Vers 2. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi: Ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ähren mit auflesen hinter dem Herr, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Und sie sagte zu ihr: Geh hin, meine Tochter. In Israel war es gesetzlich verboten, das Feld blitzblank leer zu ernten. Es sollte immer ein bisschen was runterfallen und ein bisschen was stehen bleiben für die Armen. Ruth geht arbeiten. Liebe in Aktion geht hin und gibt Kraft und Zeit her. Und jetzt geschieht ein seltsamer, glücklicher Zufall. Das ist doch in jeder Liebesgeschichte so, oder? Mitten im Chaos, da schlagt auf einmal der Blitz ein. Die Geigen fangen an zu spielen und die Blicke treffen sich. Und das Herz schlägt schneller. So. Ruth trifft Boas. Vers 3. Und sie traf zufällig das Feld des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war, also ein Verwandter vom verstorbenen Mann von ihrer Schwiegermutter, der Boas. Kennt ihr Stolz und Vorurteil von Jane Austen? Oder vielleicht die moderne Variante Bridget Jones? Ja, Boas ist der Mr. Darcy der Bibel. Nur viel netter. Boas ist ein Verwandter, ein entfernter Verwandter, er hat Felder und er bemerkt Ruth. Vers 4 und 5. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und sie sagten zu ihm: Der Herr segne dich. Und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war: Wem gehört dieses Mädchen da? Antwort in Vers 6. Es ist ein moabitisches Mädchen. Boas hilft jetzt dieser Ausländerin. Er schützt sie, er gibt ihr Wasser und Essen und er sorgt dafür, dass sie genug Essen für 2 Wochen sammelt. Wow! Warum diese wunderbare Liebe in Aktion? Die erste Antwort gibt der Boas in den Versen 11 und 12. Da sagt er: Man hat mir alles gesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Ruth ist herzlich willkommen bei Boas. weil dem Boas ist die Liebe, die Ruth gezeigt hat, nicht egal. Es ist ihm nicht egal, dass Ruth beim Herrn, dem Gott Israels, unter die Flügel geschlüpft ist. Und das ist eben der zweite Grund, das ist der eigentliche Grund, warum Ruth jetzt Liebe erlebt. Ruth ist herzlich willkommen bei Gott. Sie ist zum lebendigen Gott gekommen und hat unter seinen Flügeln Zuflucht gesucht. Und Gott ist wirklich da. Erinnert euch daran, wie der Boas seine Arbeiter begrüßt, in Vers 3, der Herr sei mit euch. Gott ist auf dem Feld dabei. Auf dem alltäglichen, mühseligen, eintönigen Feld der Arbeit. Gott ist auch bei deiner Arbeit dabei. Gott ist da und Gott liebt Ruth, aber Moment mal, Ruth ist ja eine Moabiterin. Das wird ja dauernd und dauernd betont. Moabiter waren Feinde. Das Gesetz des Mose verbietet, dass ein Moabiter jemals in die Gemeinde Gottes kommen darf. 5. Mose 23, 4. Die durften nie, für immer, niemals in die Gemeinde Gottes kommen. Jetzt kommt die Ruth und ist herzlich willkommen. Und im Gesetz des Mose wird auch versprochen, dass der Messias, der versprochene Retter, der Christus, dass der die Moabiter besiegen wird. 4. Mose 24, Vers 17. Aber da sehen wir, Ruth kommt und wird gesegnet. Gott liebt sie. Und das zeigt uns, das Ganze war nicht nationalistisch gemeint. Überhaupt nicht. Es geht nicht darum, aus welcher Kultur, aus welchem Volk man kommt. Es gibt für jeden Menschen, auch für uns, gibt es zwei Wege. Zwei Wege. Entweder du bleibst Gottes Feind in Moab. Und dann wird der Messias dich richten. Das ist der erste Weg. Oder der zweite Weg ist, du vertraust Gott und du kommst zu ihm und du wirst sein Freund. Und dann bist du herzlich willkommen. Und deswegen ist Ruth herzlich willkommen bei Gott. Er liebt sie. Und wenn in so einem Liebesfilm die unglaublichsten Zufälle passieren und das Paar sich dann doch noch findet, dann denken wir ja manchmal, das ist jetzt aber schon ein bisschen kitschig und übertrieben positiv. Aber es gibt wirklich ein Happy End. Es gibt ein Happy End, weil Gott, der Herr, hinter den Kulissen daran arbeitet. Das ist nicht nur bei der Ruth so, sondern auch bei dir, wenn du zu Gott gekommen bist. Es gibt ein Happy End. Es ist nicht unrealistisch, auf das Happy End zu vertrauen. Gott liebt alle, die Zuflucht unter seinen Flügeln suchen. Ich weiß nicht, wo du Zuflucht suchst, wo du hingehst, wenn es dir schlecht geht. Gehst du zum Kühlschrank? Gehst du in den Weinkeller? Ins Wirtshaus? Vor den Fernseher, in ein schwarzes Loch? Oder suchst du Zuflucht bei Gott, in seiner Gegenwart, in seiner Gemeinde? Da gibt es ein Happy End für dich. Hinter allem steht Gottes Liebe in Aktion. Nicht nur bei Ruth, aber bei Ruth, wir reden ja von Ruth, aber hinter allem, auch in deinem Leben, steht Gottes Liebe in Aktion. Er liebt, er ist da, er versorgt. Sogar die Naomi kriegt da neue Hoffnung. Ruth sagt in Vers 19, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Und Naomi sagte zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt, er ist einer von unseren Lösern. Wow, auch das noch, ein Löser. Aber was ist ein Löser? ein Löser, das ist ein juristischer Begriff aus dem Gesetz des Mose. Das kannst du in 3. Mose 25 nachlesen. Und das war so, wenn jemand in Israel in Geldnot gekommen ist und dann Land verkauft hat, dann hat der nächste Verwandte die Pflicht gehabt, das Land zurückzukaufen, aber es gehört dann nicht diesem nächsten Verwandten, der es zurückgekauft hat, sondern es gehört wieder dem ursprünglichen Besitzer. Das ist so ungefähr, wenn mein Bruder ein Haus kauft und eine Hypothek aufnimmt und er kann die Hypothek nicht bezahlen, dann bin ich verantwortlich nach diesem Gesetz. Ich bin dann verantwortlich, die Hypothek abzuzahlen. Aber wenn mein Bruder Erben hat, und er hat Kinder, dann kriegen die das Haus, nicht ich. Ich habe es nur bezahlen müssen. Ich war der Löser. Also der Löser kauft dich frei und kriegt selbst nichts dafür, wenn du noch einen Erben hast. Und auf die Art werden alle vor extremer Armut bewahrt und das Kapital bleibt in den Familien. Da kommt es nicht dazu, dass nur 1% der Bevölkerung 90% des Kapitals hat. Das kann auf die Art nicht passieren. Aber egal. So, die brauchen dann Löser und da hat es das damals gegeben. Und Boas war einer der Löser. Ein naher Verwandter, der für Naomi und Ruth sorgen hätte können. Wow, auch das noch. Aber dazu hätte er die Ruth heiraten müssen. Eine Moabiterin heiraten? Ich meine, im Gesetz ist es nicht ausdrücklich verboten. Aber, und wie soll das überhaupt klappen? Das kostet was. Das kostet Geld, Hingabe, Überwindung. Und das sehen wir alles im letzten Teil. Liebe, die kostet. Die Kapitel 3 und Kapitel 4. Liebe, die kostet, die Geld kostet, die Überwindung kostet, Stolz und Sicherheit und die Hingabe kostet. Zuerst haltet sich die Ruth nicht ans Drehbuch. Sie sitzt nicht zu Hause herum und wartet darauf, dass der Boas mit einem Blumenstrauß und einem Ring anklopft, sondern sie geht selber hin. Und sie schleicht sich also los in der Nacht, in einer Nacht, in der sie weiß, dass er im Freien schlaft. Und dann wacht der Boas auf und er erschrickt und Ruth macht ihm einen Heiratsantrag. Also, da sind wir, jetzt sind wir da. Vers 9. Und er sprach, wer bist du? Und sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Es war einer dieser Bräuche bei Hochzeiten damals, dass der Bräutigam die Braut in seinen Mantel eingehüllt hat, als Zeichen für Schutz. Und diesen Brauch gibt es angeblich heute noch bei den Beduinen. Also ich war noch nie bei den Beduinen, angeblich machen die das immer noch so. Aber das steckt da dahinter. Der Bräutigam breitet seinen Mantel über die Braut als Zeichen des Schutzes. Da geht es ums Heiraten, oder wenn sie sagt, mach das. Und außerdem sagt sie ihm ja auch, dass er der Löser ist. Und um das Land zu lösen, muss er schon die Ruth heiraten. Also deswegen habe ich gesagt, sie macht ihm einen Antrag. Und der Boas sagt ja. Er hat ja gesagt. Und dann gibt es noch eine kleine Komplikation. Er regelt alles, er muss alles Rechtliche regeln und er regelt alles Rechtliche und dann heiraten sie. Und in Vers 13 steht dann, so nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein. Und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. Und dann ganz zum Schluss sehen wir, der Sohn hat wieder einen Sohn, der Sohn hat, und das ist dann der König David. Ganz zum Schluss erfahrt der Leser, die Leserin von diesem Buch plötzlich, das, was wir gelesen haben, war die Geburtsgeschichte von König David und damit auch die Geburtsgeschichte des Messias, von Jesus Christus. Das ist echt ganz irre, dass das doch zum Schluss kommt. Und das ist für mich so ein Hinweis darauf, dass das eine wahre Geschichte ist. Denn wer würde jemals dem König David eine moabitische Urgroßmutter andichten? Das wird niemand tun. Das ist eine echte, eine wahre Geschichte. Und das spüren wir auch in uns. Eine wahre Liebesgeschichte. Wir haben es gesehen, Liebe im Chaos. Liebe in Aktion. Liebe, die etwas kostet. Was bedeutet diese Geschichte für uns heute am dritten Advent? Wir könnten jetzt ganz viel über Ruth reden, die menschliche Hauptperson in diesem Buch. Das ist wie die tüchtige, weise Frau aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 31. Sie ist gläubig, sie ist treu, sie ist stark, sie ist fleißig, sie ist angesehen und mutig, demütig und sie ist eine der Vormütter des Christus, des Messias. Aber ich möchte lieber was über den Hauptheld dieser Geschichte sagen. Gott ist der Hauptheld in jeder Geschichte in der Bibel. Wir alle sind herzlich willkommen bei Gott. Wenn du zum Herrn gekommen bist, wenn du Zuflucht unter seinen Flügeln gesucht hast, dann findest du vielleicht nie diesen Mr. Darcy mit den Feldern und Häusern und der dicken Brieftasche, Geldtasche. Und du kriegst vielleicht keine Kinder. Und du hast vielleicht auch keinen Erfolg im Beruf. Aber es wird für dich ein Happy End geben. Es gibt ein Happy End. Bei Gott, dem Herrn. Deswegen die erste Anwendung konkret. Vertraue Gott. Vertraue ihm. Ich weiß nicht, durch welches Chaos du gerade gehst. Vertraue ihm wieder neu, dass er letztlich ein Happy End für dich hat und macht. Derselbe Gott, der wirkt auf dieselbe Weise. Mysteriös, souverän, gnädig. Auch jetzt. Er liebt dich durch deine Chaoszeit durch, in der du jetzt gerade drin steckst. Vertrau ihm. Und es gibt einen Löser für dich. Es gibt einen, der voller Sanftmut und Demut ist und der dich anständig behandelt, der dich nie ausnützen wird. Es gibt einen, der seinen Mantel über dich breitet und dich beschützt und versorgt. Es gibt einen, der die Hypothek auf deinem Leben bezahlt und das Rechtliche alles klärt. Es gibt einen, der dir eine ewige, echte Heimat schenkt. Bei dem bist du zu Hause. Im Neuen Testament, im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 13 und 19, da steht: Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, im Ausland, im feindlichen Ausland, getrennt von Gott, durch das Blut des Christus nahe geworden. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger und der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr gehört, ihr seid herzlich willkommen beim Herrn in seinem Haushalt. So war das bei der Ruth, der Moabiterin, der Vormutter von Jesus. Und so ist es bei uns heute, bei uns jetzt ist es auch so. Jesus ist der Erlöser. Wir kommen alle aus dem feindlichen Ausland zu ihm. Wir alle, und ich meine mich auch damit, wir alle haben uns irgendwann mal von ihm abgewandt. Wir haben alle irgendwann mal Gott abgelehnt und uns getrennt von ihm. Wir sind wie die Moabiter, auf ewig getrennt von Gott. Unsere Gottesallergie. Wir sind so allergisch davor, das ganze Leben diesem Gott zu geben und uns vor ihm zu beugen. Unsere Gottesallergie, die trennt uns. Unsere Schuld, die trennt uns von Gott, der Quelle des Lebens. Und wenn wir so zu Gott kommen, dann wird er uns richten. Wir brauchen dringend einen Löser. Gott sei Dank für Jesus Christus. Wir kommen alle schutzlos zu Jesus Christus, dem versprochenen Retter. Wir kommen schutzlos, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu finden. Wir können die Hypothek auf unserem Leben nicht selber bezahlen. Wir brauchen Jesus, wir brauchen einen Löser, einen Erlöser. Jesus ist der Erlöser. Welche Freude, dass der uns liebt. Wir sind so unwürdig wie eine Moabiterin. Aber er wollte uns erlösen. Er liebt uns im Chaos. Er liebt uns aktiv. Und das kostet sein Leben. Liebe, die kostet. Er ist für uns gestorben. Sein ganzes Leben hat er gegeben. Er ist für uns gestorben. Und so teuer war es, diese Hypothek zu bezahlen. Jetzt sind wir erlöst und wir gehören ihm. Wir sind mit ihm verbunden, so eng wie Eheleute miteinander verbunden sind. Und er verbindet uns auch untereinander zu seiner großen Familie, weil er uns so lieb hat. Diese Liebesgeschichte, das ist unsere Liebesgeschichte. Diese Liebesgeschichte, das ist der Grund, warum wir heute da sind, um diesen Erlöser zu feiern. Wir feiern diese Liebesgeschichte und wir feiern das jetzt auch im Abendmahl miteinander. Wenn du noch nicht zum Herrn Jesus gekommen bist, wenn du das nicht sagen kannst, mein ganzes Leben gebe ich dir, ja, dann bitte nimm nicht teil. Das hilft dir nicht, dann teilzunehmen, das rettet dich auch nicht. Das wäre einfach nur geschummelt, wenn du noch nicht zum Herrn Jesus gekommen bist. Aber schau genau hin, denn auch du bist herzlich willkommen beim Herrn Jesus. Das bedeutet das Abendmahl dann für dich. Es ist eine Einladung für dich auch, Zuflucht zu suchen bei diesem Erlöser. Komm auch du unter den Schutz seiner Flügel. Wenn du ihn noch nicht so gut kennst, diesen Jesus, ja, dann lern ihn besser kennen. Komm in einen Bibelkreis, wo wir miteinander die Bibel lesen. Oder lies ein Evangelium zu Hause durch in deiner Bibel, Johannes-Evangelium. Lies mal durch und lerne Jesus besser kennen. Stell deine Fragen, komm zu mir oder zu irgendeinem anderen, der Jesus kennt. Und stell deine Fragen, lerne ihn kennen. Und dann wirst du merken, dass dein Vertrauen auch wächst. Du wirst merken, da ist wie der Boas, nur noch besser. Dem kann man wirklich vertrauen. Und dann komm zu deinem Erlöser. Sag zu ihm einfach das, was die Ruth gesagt hat. Nimm mich unter deinen Schutz. Du bist der Erlöser. Es ist nicht kompliziert, zu Jesus zu kommen. Aber es ist ernst. Also das ist für dich, wenn du noch nicht zu Jesus gekommen bist, dann lerne besser kennen und komm zu ihm. Wart nicht drauf, bis die vierte Kerze brennt. Wart nicht drauf, bis du ihm begegnest als deinem Richter, unversöhnt. Und wenn du zum Herrn Jesus gekommen bist, wenn du sagst, mein ganzes Leben gebe ich dir. Ja, dann feier jetzt mit uns das Abendmahl. Wir werden das wieder so machen, wie wir es manchmal machen, dass wir herauskommen. Komm einfach heraus, nimm ein Stück Brot und einen Schluck Traubensaft. Das Brot, das erinnert uns daran, dass Jesus für uns gestorben ist. So teuer war die Hypothek. Er hat sein ganzes Leben gegeben. Er hat für uns bezahlt. Die Hypothek ist weg. Das ist das, woran uns das Brot erinnert. Und das Blut, der Traubensaft erinnert uns an das Blut. Das erinnert uns daran, dass wir mit Jesus verbunden sind. Wir gehören ihm, wenn wir unter seinen Flügeln Zuflucht gesucht haben. Wir sind unter seinem Mantel sicher zu Hause. Mit Brot und Traubensaft, da sagen wir, du bist unser Löser. Bevor wir das tun, beten wir miteinander. Du bist doch der Erlöser, Herr Jesus. Du bist der Erlöser und wir sind so froh, dass du die Erlösung gemacht hast, dass wir bei dir willkommen waren und sind, dass du uns liebst. Du bist der Erlöser. Herr, danke, dass deine Liebe so aktiv war und immer noch ist, dass wir immer noch merken, wie du in unserem Leben aktiv bist. Danke, dass deine Liebe uns auch selber bringt, dazu Taten der Liebe zu machen gegenüber anderen. Herr, wir wollen dir gern vertrauen, mitten in unserem Chaos drin. Du weißt, wie es ausschaut in uns. Hilf uns, dir zu vertrauen. Und wir bitten dich auch, Herr, um Vergebung. Für alles, was wir getan haben, was so ganz und gar nicht in deine Familie passt. Herr, wir bekennen dir still, ohne laut Worte zu sagen, unsere Sünden. Wo sind wir nicht bereit zu vertrauen, zu lieben, zu folgen? Herr, wir erloben dich, dass du der Erlöser bist. Du hast bezahlt und durch dein Blut sind wir nicht mehr fern von dir, sondern nahe. Nahe. Danke dafür. Wir wollen dir neu sagen, wir lieben dich. Unser ganzes Leben gehört dir. Amen.